Köln. Guten Abend zu dieser Podiumsveranstaltung Grenzenlose Sicherheit, zur Bedeutung des inneren Friedens für die Gesellschaft. Mein Name ist Thomas Lauert. Ich soll heute durch diesen Abend führen. Ich bin katholischer Theologe hier an der Universität tätig. Vielleicht in diesem Jahr des 500-jährigen Gedenkens ein Blick zurück. 1517 schrieb ein gewisser Erasmus von Rotterdam: Kommt doch endlich einmal zu Verstand, nachdem ihr allzu lange das Elend der Kriege ertragen habt. Was bis jetzt an Wahnsinn getrieben wurde, möge dem Schicksal zur Last gelegt werden. Die Christen sollten beschließen, was einst auch Ungetaufte beschlossen haben, eine Amnestie der früheren Übeltaten. Von nun an widmet euch in gemeinsamen Konzilien dem Studium des Friedens. Wie Sie sehen, ein Konzil haben wir nicht auf den Weg gebracht, aber immerhin ein sehr hochkarätig besetztes Podium, das ich jetzt kurz vorstellen möchte, bevor dann um die Statements bitte. Wir hatten uns den Ablauf so gedacht, dass nach drei ungefähr 10-minütigen Statements dann noch jeder die Gelegenheit hat, der Vortragenden an die Mitvortragenden eine Frage zu richten, damit auch schon mal Fragestimmung aufkommt. Und nachdem das dann kurz beantwortet wurde, würde ich dann allgemein die Fragerunde eröffnen und Sie einladen, zum Thema und vielleicht auch generell zu allem, was in Bezug auf das Thema Frieden auf der Seele liegt, mutig zu fragen. So ein hochkarätiges Podium hier in Osnabrück bekommen Sie so schnell nicht wieder. Zu meiner Rechten sitzt Heinz-Günther Stobbe. Er ist katholischer Theologe, wurde 1986 Professor für theologische Propädeutik, später Professor für Ökumenik und Friedensforschung in Münster und hat dann seit 1996 an der Universität Siegen als Professor für systematische Theologie und theologische Friedensforschung gearbeitet. Soweit ich weiß, glaube ich, die einzige Professur, wo theologische Friedensforschung im Titel enthalten war, zumindest in Deutschland. Heinz-Günther Stobbe war Delegierter der römisch-katholischen Kirche bei den ökumenischen Versammlungen in Stuttgart, in Basel, Erfurt und Graz, auch bei der Weltversammlung der Christen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in Seoul. Nicht zuletzt war und ist er Mitglied der Kommission Justitia et Pax der Deutschen Bischofskonferenz. Links von mir sitzt unser Dr. Hanne-Margret Birkenbach, Sozialwissenschaftlerin und vor allem Friedensforscherin am Institut für Politikwissenschaft in Gießen. Ihr Schwerpunkt in der Politikwissenschaft nicht unbedingt üblich ist zivile Konfliktbearbeitung und Gewaltprävention. Und vor allem in jüngster Zeit ist Ihr Name ganz eng verbunden mit dem Stichwort Friedenslogik. Sie hat in mehreren Veröffentlichungen versucht, eine friedenslogische Politik als Gegensatz zu einer sicherheitslogischen Politik zu skizzieren. Und ganz links außen von mir sitzt Renke Brahms. Er ist Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche. Das ist, glaube ich, wenn ich das als Kathole richtig verstanden habe, so etwas Ähnliches wie ein Bischof. Gut. So etwas Ähnliches wie ein Bischof. Also Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche. Und vor allem, er ist seit dem 1. Oktober 2008 der erste Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD. Er ist also für alle Fragen des Friedens evangelischerseits amtlich zuständig. Das ist ja eine schöne Sache, wenn man erstmalig ein Amt bekleidet. Da gibt es dann keine Maßstäbe, an die man gemessen wird, aber man kann laufend Maßstäbe setzen, was in letzter Zeit ich auch mit einigem Vergnügen beobachte. Ja, also nun zunächst Statements zum Thema grenzenlose Sicherheit, zur Bedeutung des inneren Friedens für eine Gesellschaft. Ich denke, es macht Sinn, der alten Regel Ladies First zu folgen, zumal dann auch erstmal die sozialwissenschaftliche und politologische Perspektive im Raum ist. Danke Sie.
Ja, vielen Dank. Das ist ein bisschen niedrig, ich muss mich aufrichten. Der Begriff innerer Friede bezieht sich normalerweise auf das Zusammenleben innerhalb eines Landes. Und aus der Sicht der Friedens- und Konfliktforschung stellt sich damit die Frage, wie kann das Zusammenleben der Menschen in Deutschland so gestaltet werden, dass Gewalt abnimmt. Darum geht es. Und in der Friedens- und Konfliktforschung hat man 6 Eckpfeiler identifiziert, die es in modernen Gesellschaften, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie unendlich viele Konflikte austragen müssen, 6 Eckpfeiler, die wichtig sind, um inneren Frieden zu ermöglichen. Und ich benutze, weil ich keine PowerPoint-Präsentation habe, der erste Eckpfeiler ist das Nein zur Gewalt. Hier geht es um die Ächtung von Gewalt und im gewissen Sinne um die Verunmöglichung, mit direkter Gewalt Erfolge zu haben. Gewalt geschieht trotzdem, aber die Menschen haben damit keinen Erfolg. Von Kindesbeinen an lernen wir heute zum Beispiel, dass man seine Wünsche und Interessen nicht mit Gewalt durchsetzen kann, dass man andere Wege finden muss, wenn man etwas will. Und auch Eltern und Lehrer dürfen anders als in meiner Jugend nicht mehr zuschlagen und die wollen es auch nicht mehr. Was tritt an die Stelle von Gewalt? Das ist der zweite Eckpfeiler. Nicht die Macht entscheidet im Konfliktfall, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Auch staatliche Organe unterliegen diesem Recht. Jeder Polizist muss heute zum Beispiel bei Strafe einer Anklage darauf achten, dass sein Handeln in den Grenzen des Rechtes erfolgt. Und wenn er in extremen Ausnahmefällen tatsächlich gegen das Recht verstößt, macht ihm das in jeder Hinsicht schwer zu schaffen. Drittens, die Fähigkeit, mit anderen zu kooperieren, fällt nicht vom Himmel. Alle Bürger müssen Wege finden, einander auszuhalten und Begegnungsfähigkeit entwickeln, um überhaupt am wirtschaftlichen und sozialen Leben teilzuhaben. Denken Sie beispielsweise an den Straßenverkehr. Der funktioniert ja nur dann ohne ständige Zusammenstöße, wenn alle darauf vertrauen, dass angehalten wird, wenn die Ampel rot zeigt. Und zwar, obwohl kein Polizist in der Nähe ist. Das ist eine große Leistung. Vierter Pfeiler, Partizipation, das heißt die Möglichkeit, sich an der politischen Gestaltung zu beteiligen. Sie erinnern sich vielleicht, das Wahlalter wurde bereits mehrfach herabgesetzt, damit auch junge Menschen Interesse an der Politik entwickeln und sich beteiligen können. Und in immer mehr Ländern können heute Ausländer wählen, wenn sie sich einige Jahre im Land aufhalten. Fünfter Pfeiler, das Bemühen um soziale Gerechtigkeit. Das wissen Sie alle deswegen, und nicht weil wir so nett sind, deswegen enthält der Bundeshaushalt einen hohen Posten für Soziales. Wir diskutieren heute über ein Grundeinkommen für alle, das unabhängig von der Erwerbsarbeit ist. Und sechstens, eine Kultur des konstruktiven Konfliktaustrags. In vielen Institutionen wird zum Beispiel Mediation, Streitschlichtung, gewaltfreie Kommunikation gelehrt und jeder noch so kleine Verein verabredet irgendwelche Regeln, damit jeder zu Wort kommt und jeder Gehör finden kann. Das ist eine relativ junge Errungenschaft. So viel also zu den Rahmenbedingungen des inneren Friedens. Auf ihnen beruht die Friedensfähigkeit einer modernen Gesellschaft, wie wir sie in Deutschland gewohnt sind. Die Gefahr, in Deutschland Opfer einer Gewalttat zu werden, ist da heute sehr gering. Aber es gibt einige Probleme. Und ich nenne drei. Bei den 6 Eckpfeilern handelt es sich um Baustellen. Auf allen besteht permanenter Verbesserungs- und Entwicklungsbedarf. Auch deshalb, weil die Konflikte in einer modernen Gesellschaft sich rasch verändern, vielfältiger werden und sich ausweiten. Ich habe das an den Beispielen angedeutet. Es gibt einen ständig wachsenden Bedarf nach Investitionen in alles, was die Gesellschaft ohne Gewalt zusammenhält. Die Arbeit auf diesen Baustellen des inneren Friedens ist niemals abgeschlossen. Viele arbeiten daran und die meisten von ihnen tun das auch in irgendeiner Weise, sei es, indem sie über Gewaltfreiheit diskutieren, sei es, dass sie vor Gewalt warnen, sei es, dass sie einander rücksichtsvoll begegnen, an Wahlen trotz Bauchgrimmen teilnehmen, dass sie Solidarität mit anderen Menschen praktizieren oder auch versuchen, in Konflikten zu deeskalieren. Diese Arbeit am Frieden geschieht in großen Teilen unbewusst. Wir merken das gar nicht. Wir halten das für selbstverständlich. Und von dieser Arbeit ist auch nur sehr selten die Rede. Möglicherweise ist das eben auch der Grund, dass wir die Notwendigkeit, auf diesen Baustellen ständig zu arbeiten, nicht ausreichend wahrnehmen. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, wir tun in Deutschland so, als ginge es beim inneren Frieden nur um uns. Als könnten wir in Deutschland ohne Rücksicht auf die jeweils anderen jenseits des eigenen Staatsgebietes in Frieden leben. Das ist das Problem. Insbesondere das Stillstellen von innenpolitischen Konflikten zwischen Armen und Reichen, um das ganz grob zu sagen, durch einen enormen Konsum, geht in weiten Teilen zu Lasten anderer, zu Lasten des Friedens an anderer Stelle. Denken Sie an das Stichwort Rohstoffsicherheit für unsere vielen mobilen Telefone oder denken Sie auch an das Verkehrswesen mit Auto, Flugzeug und Schiff. Das nimmt nicht nur uns, sondern der Menschheit die Luft zum Atmen. Die Vorstellung, das globale Geschehen könne von Deutschland ferngehalten werden und würde keine grundlegenden Veränderungen erfordern, alles könne im Wesentlichen beim Alten bleiben, ist wenig realitätsbezogen. Viele Menschen empfinden das als eine Zumutung. Sie entwickeln ein Bedürfnis nach Ruhe und Stillstand und vor allem wollen sie sich nicht selbst verändern. Drittes Problem, der innere Friede mit seinen Baustellen kann einstürzen. Gerade weil Gewalt heute außerhalb des normalen Verhaltens liegt, findet jede Gewalttat große Aufmerksamkeit. Wir regen uns buchstäblich über sie auf. Wenn ein Kind geschlagen wird, sind wir empört. Umso mehr erregt uns ein Terroranschlag. Gewalt lenkt dann alle Aufmerksamkeit auf sich. Sie hat einen hohen Nachrichten- und einen hohen Verkaufswert. Das ist der Erfolg, den Terrorgruppen einfahren, aber auch die Sicherheitsindustrie macht damit hohe Gewinne und leider gibt es auch politische Parteien, denen eine Gewalttat Rede zuführt. Jede Gewalttat, egal von wem, mit welchen Motiven, vor welchen Hintergründen, zermürbt die Bemühungen um Friedensstiftung. Gewalt verunsichert, sie weckt die Sehnsucht nach einem Zustand, in dem wir uns vor allen möglichen Gefahren sicher fühlen können, und zwar koste es, was es wolle. Sicherheit vor der Gewaltaktion wird dann plötzlich wichtiger als alles andere. Gewaltverzicht, ja, aber nicht gegenüber dem möglichen Gewalttäter. Recht, ja, aber nicht gegenüber für den vermeintlichen Übeltäter. Begegnung ja, aber nicht mit dem, der anders denkt. Mitwirkung ja, aber nicht für Fremde. Solidarität ja, aber nur, wenn es meine eigenen Interessen nicht tangiert. konstruktiver Konflikt austragt, ja, aber nicht mit denen, von denen wir annehmen, dass sie nur die Sprache der Gewalt verstehen. Viele Menschen sind aus Sehnsucht nach Sicherheit bereit, auch ihre eigenen Rechte aufzugeben und sich sogar ausspionieren zu lassen. Sie scheuen die Begegnung mit dem, was ihnen fremd erscheint, ziehen sich aus der Arbeit am Frieden zurück und schimpfen. Wenn das um sich greift, dann bricht der innere Friede zusammen. Die Folge ist, dass die Unsicherheit und die Angst vor Gewalt steigen. Wenn heute in Deutschland, in Europa ein Gewalttat geschieht, hat sie also eine ganz zermürbende Kraft. Und es braucht sehr große Anstrengungen, nicht klein beizugehen. Ich bin noch immer voller Bewunderung für den Franzosen Antoine Léry, der durch die Terroranschläge in Paris seine Frau verloren hat und der in seinem großen Leid über Facebook den bewegenden Satz gepostet hat: Meinen Hass bekommt ihr nicht. Das ist ein Satz, den ich mir hinter die Ohren geschrieben habe. Mein Fazit: Wir sollten darauf achten, dass Bemühungen um die Sicherheit vor Gewalt nicht in einen Gegensatz zu den Grundlagen gebracht werden, die sich bewährt haben, um Frieden zu stiften. Anders gesagt, alle Anstrengungen, Menschen vor Gewalt zu schützen, müssen friedensverträglich sein. Das geschieht am besten, wenn die Ursachenzusammenhänge aufgeklärt werden, wenn wir Gewalt vorbeugen, wenn die zugrunde liegenden Probleme gehört und bearbeitet werden. Und je mehr es gelingt, auch angesichts einer Gewalttat innerhalb des friedenspolitischen Rahmens zu bleiben, umso sicherer werden wir vor Gewalt. Und das ist nicht nur eine Herausforderung für die Politik, sondern ebenso für uns Bürger. Immer geht es darum, Gewaltverzicht und Kooperation einzufordern. Immer geht es darum, die Begegnung gerade mit den Menschen zu suchen, die einem fremd scheinen. Immer geht es darum, neue Ideen zur Gestaltung einer solidarischen Gesellschaft zu entwickeln und in den zahlreichen kleinen oder großen Konflikten sich konstruktiv zu engagieren. Solch aktives Engagement erhöht die Sicherheit vor Gewalt und meine Erfahrung ist, es erhöht auch das Gefühl von Sicherheit. Punkt.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung hierher. Ich habe 5 Punkte und würde mich an den Stichworten auch des Einladungstextes ein wenig orientieren und möchte beim ersten Punkt einsetzen mit Dietrich Bonhoeffer und seinen Überlegungen zu Sicherheit und Frieden, denn er hat 1934 bei einer Andacht auf einer ökumenischen Versammlung auf Fanö, auf der dänischen Insel, dieses berühmte Zitat in seiner Andacht gegeben: Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Denn Friede muss gewagt werden, ist das eine große Wagnis und lässt sich nie und nimmer sichern. Interessant ist dabei, wie dieses durchaus bekannte Zitat dann nämlich weitergeht. Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten fordern heißt Misstrauen haben, und dieses Misstrauen gebiert wiederum den Krieg. Also eine sehr zugespitzte Formulierung zum Thema Sicherheit und Frieden, über die man sicherlich nachher noch lange diskutieren kann. Zweitens, ich möchte gerne auf einige Stichworte eingehen. Im Einladungstext, in dem Flyer, heißt es: Es geht um Ängste der Gesellschaft und die Frage der Versicherheitlichung. Ängste sind ein natürlicher Teil unseres Lebens. Auch in der Gesellschaft gibt es somit Ängste, welche in unterschiedlichen Diskursen auch sichtbar werden. Bonhoeffer erinnert uns daran, dass wir diesen Ängsten nicht mit lauten Rufen nach Sicherheit, welches Misstrauen gebiert, begegnen sollten. In diesem Zusammenhang sehe ich auch dieses Wort des Postfaktischen, was in dem Einladungsflyer steht, was ja heute so modern ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, das Postfaktische ist nicht ein nur neues Phänomen, sondern das gab es immer. In unterschiedlicher Weise in der Geschichte, vielleicht ist es heute in besonderer Weise, sozusagen in unserer Gesellschaft oder in unserer Welt, in der Politik, in den Medien und durch bestimmte Personen in der Politik, sozusagen bestimmt, aber dieses Postfaktische, also die Negierung von Fakten, war immer schon, gerade in Konflikten und Kriegen, sehr präsent. Ein Blick in die Nachrichten oder die sozialen Medien und wir sehen Streit. Sei es zwischen Anhängerinnen und Anhängern verschiedener politischer Strömungen, sei es im Bundestagswahlkampf oder zwischen politisch Verantwortlichen in und Ausland. Dieses Streiten aber ist grundsätzlich ein zentrales Element einer demokratischen Kultur. Es kommt nur darauf an, in welcher Weise Streit ausgetragen wird. Der Soziologe Georg Simmel hat schon 1908 in einem bekannten Aufsatz Streit über soziale Konflikte und die positive Bedeutung des Streites geschrieben. So muss der Kampf, der doch eine der lebhaftesten Wechselwirkungen ist, durchaus als Vergesellschaftung gelten. Tatsächlich sind das eigentliche Dissoziierende, das Trennende, die Ursachen des Kampfes, nämlich Hass und Neid und Not und Begier. Also die Frage ist, wo ist der sind die Ursachen des Streites? Und genau wegen der Bedeutung des Streites für das Zusammenleben in der Gesellschaft müssen wir dann eben auf das Trennende, auf die Ursachen gucken und die Ursachen des Streites und die Ursachen der Konflikte oder der Gewalt. Dabei sollten wir den eigenen Standpunkt deutlich machen, ohne das Gegenüber aus dem Blick zu nehmen. Hass lässt uns Konflikte nicht konstruktiv bearbeiten. Wir müssen aber weiterhin friedlich streiten, Auseinandersetzungen und den Dialog im politischen Raum suchen, denn Streiten ist notwendig. Und mir scheint manchmal, dass wir den eigentlichen konstruktiven Streit verlernt haben und heute in Polarisierungen uns befinden, die sozusagen dieses konstruktive Streiten nicht mehr ermöglichen. Drittens, ein bisschen zum Zusammenhang von Sicherheit und Frieden aus theologischer Sicht. Sie haben mich ja eingeladen als Friedensbeauftragten des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und dann gucke ich natürlich von einem sehr biblisch gefassten, umfassenden Friedensbegriff auf den Zusammenhang. Der biblische Shalom meint ja ein Zusammenspiel von sehr unterschiedlichen und umfassenden Aspekten, beschreibt das gesamte umfassende Wohlergehen, ein intaktes Verhältnis der Menschen untereinander, in der Gemeinschaft, mit der Mitschöpfung und zu Gott. Für die Evangelische Kirche in Deutschland ist die friedensethische Positionierung die Denkschrift des Rates, der IKD aus dem Jahre 2007, aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen. Und dieses Leitbild des gerechten Friedens verbindet uns ja auch ökumenisch. Schon im Jahr 2000 hat die Bischofskonferenz dieses Stichwort prominent aufgenommen. Und es ist heute der Leitbegriff der friedensethischen Positionierung in der Ökumene. Leitbild dieser friedensethischen Positionierung der Evangelischen Kirche in Deutschland ist eben dieser gerechte Frieden. Worum geht es? Es geht einerseits um die Absage an jede Rechtfertigung von Krieg und Gewalt und ein deutliches Gegenüber zu einem theologisch begründeten Krieg. Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein. So hat die Gründungsversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 aus der Erfahrung zweier Weltkriege formuliert. Gerechter Frieden betont den engen Zusammenhang von Gerechtigkeit und Frieden, von Frieden und Recht und dabei sozusagen um eine Friedensordnung, nicht nur weltweit, sondern auch tatsächlich für den Innenbereich einer Gesellschaft und einer Gesellschaft, so wie Sie es eben formuliert haben. Es geht um die Gewährleistung von universellen und unteilbaren Menschenrechten, um die Gewährleistung von Mindestbedingungen für die Gerechtigkeit, international wie innergesellschaftlich, und die Ermöglichung kultureller Vielfalt. Viertens, ich möchte mich gerne auf diesen Punkt der kulturellen Vielfalt einmal konzentrieren, weil das sozusagen friedensethisch ganz oft eher in den Hintergrund gerät, aber vielleicht gerade für die Frage des inneren Friedens eine große Rolle spielt. Alle Menschen sollen dazu das Recht haben, ihre ethnische, sprachliche und religiöse Identität zu wahren. Und Aufgabe der Politik ist es daher, zum einen die besonderen kulturellen und religiösen Identitäten zu respektieren, soweit sie mit den individuellen Menschenrechten vereinbar sind. Zum anderen muss sie darauf achten, das Gemeinwesen vom interkulturellen und interreligiösen Dialog leben und deshalb gemeinsamer sprachlicher Verständigungsmöglichkeiten auch bedürfen. Kein Gemeinwesen darf die Grundbedürfnisse der einen oder anderen Gruppe vernachlässigen. Die Förderung der Freiheit gebietet es, dass Menschen ungeachtet ihrer Herkunft öffentlich ihre Stimmen zu Gehör bringen können, und es gilt, die kulturelle Vielfalt anzuerkennen und eine Kultur der konstruktiven Bearbeitung oder Lösung von Konflikten zu führen. Religiöse oder kulturelle Unterschiede sollen dabei nicht in eins gesetzt werden, aber Geschichte und Gegenwart lehren. Eine soziokulturelle Verfestigung ungleicher Lebenschancen fördert potenziell gewalttätige Konflikte entlang ethnischer oder religiöser Linien. Vielleicht ist das gerade die Dramatik innerhalb der USA und der Politik im Moment, dass dort eher sozusagen polarisierend auf diese Konflikte eingegangen wird und sie damit sozusagen nochmal gefördert werden, statt sie in einen konstruktiven Dialog zu bringen oder eine konstruktive Entwicklung. Fünftens, mein Fazit: Wer Ängste und Herausforderungen, Probleme und Veränderungen mit immer mehr Sicherheit beantworten will, verliert die Ursachen aus dem Blick und sozusagen doktert eigentlich nur an Symptomen, gefährdet dadurch den inneren Frieden einer Gesellschaft und gibt polarisierenden und extremen Meinungen langfristig zu viel Raum. Ein Mindestmaß von Sicherheit muss primär begleitet werden von gesellschaftlichen Prozessen der demokratischen Auseinandersetzung, der gesellschaftlichen Gruppen, der Bildung und anderer Prozesse, die die Demokratie stärken. Vielen Dank.
Also ich will gar nicht leugnen, dass ich katholisch bin, katholischer Theologe, aber ich bin jetzt rein nicht hergekommen, um speziell katholischen Gesichtspunkt hier zu vertreten. Deswegen bitte ich Sie um Verständnis. Das, was ich jetzt sagen will, ist nur begrenzt, also irgendwie ein Gegenpart oder korrespondiert zu dem, was Herr Brahms gesagt hat. Weder in Widerspruch noch in Zustimmung, sondern ich will auf einen ganz anderen Aspekt hinaus. Der erste Punkt, eine Feststellung, die mich zum zweiten dann führt, ist die Feststellung, dass alle menschlichen Gesellschaften, soweit wir in der Geschichte zurückgehen können, in jeder denkbaren Form, an jedem beliebigen Zeitpunkt, an jedem beliebigen Ort, irgendwelche Regeln und Verfahrensweisen entdeckt, gepflegt haben, die einer bestimmten Gruppe, einer bestimmten Gemeinschaft oder wenn man es größere Dimensionen annimmt, eine Gesellschaft ermöglicht, einigermaßen verträglich miteinander zusammenzuleben. Also bestimmte Arten von Konflikten werden in jeder Gesellschaft bekämpft oder unterdrückt und mindestens sanktioniert. Das fängt an bei einem Problem, das mich immer sehr beschäftigt hat, weil man bei den Kulturrelativisten immer hört, ja, also alles ist kulturell relativ. Stimmt nicht, wir können in der Geschichte gucken, wo wir wollen. Das Klauen ist unter bestimmten Bedingungen in allen Gesellschaften nicht erlaubt. Ja, also sich am Eigentum eines anderen zu vergreifen, ist in keiner Gesellschaft erlaubt. Es gibt unterschiedliche Dinge, ne, die man gemeinschaftlich nutzt oder. Trotzdem bleibt immer ein Bereich, wo also sozusagen eine Grenze gesetzt wird. Und wo man sagt, das ist meins, das ist deins. Und wenn du dich da ne, dran machst, unerlaubterweise, dann setzt es was, um es mal ganz einfach zu sagen. Also alle Gesellschaften kennen solche Vorrichtungen. Und es wäre sozusagen wundersam, wenn es das bei uns nicht gäbe. Was uns auszeichnet, und deswegen bin ich sehr froh über diesen Eingangsvortrag von Frau Birkenbach, stellen sich zwei Probleme, mindestens zwei Probleme ganz anders. Nämlich zum einen, wir leben in einer modernen Gesellschaft, wie ja mit Recht gesagt worden ist. Und moderne Gesellschaften sind im Verhältnis zu bestimmten Gesellschaften in der Antike oder gar noch weiter zurück in der Steinzeit unglaublich komplex. Also unglaublich kompliziert in den persönlichen Verhältnissen. Das können Sie allein schon daran sehen. Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel. Wenn man mal nachschaut, wie viele persönliche Beziehungen ein Mensch, der in einem beliebigen Dorf hier irgendwo gelebt hat, wie viele Menschen, wie viele persönliche Kontakte der hatte, dann können Sie das roundabout fast an zwei Händen abzählen. Also es ist ein bisschen untertrieben, aber es stimmt ungefähr. Das wissen wir bis heute. In manchen Ortschaften kennt man sich immer noch persönlich. Das wächst sprunghaft, wenn sie bestimmte Größenordnungen überschreiten. Und wenn man jetzt also zusammenzählen würde, was jeder einzelne von Ihnen im Laufe seines Lebens an menschlichen Kontakten gepflegt hat oder noch pflegt, würde ein mittelalterlicher Mensch fast erstaunt sein, dass das überhaupt geht. Wir machen das problemlos. Ja? Diese quantitative Zunahme von Beziehungen, von Beziehungshaftigkeit, bestimmt unser Zusammenleben und es bringt ideologisch bestimmte Konflikte mit sich und es erhöht deswegen den Konfliktregulierungsbedarf einer modernen Gesellschaft. Ja? Sie müssen mal Ihren eigenen Tagesablauf verfolgen und sehen, wie oft Sie da mit Menschen in Kontakt kommen und dann werden Sie sich wundern, dass das eigentlich alles im Prinzip ziemlich problemlos geht. Ja, ohne dass es die Köpfe anschlagen und so. Also wir haben in der Tat gelernt in modernen Gesellschaften mit einem erstaunlichen Maß an Beziehungen und an potenziellen Konflikten, die in Beziehungen gewissermaßen eingelagert sind, fertig zu werden. Und das tun wir fast sozusagen intuitiv, aber es gibt in jeder Gesellschaft, in jeder Klasse, das können Sie in Ihrer eigenen Schulerfahrung sehen, immer Menschen, ich finde das sehr schön, dass das vorhin so eindrücklich hervorgehoben worden ist, Menschen, die besondere Fähigkeiten haben, solche potenziellen oder tatsächlichen Konflikte irgendwie abzumildern oder das irgendwie zu regulieren und. Und das braucht jede Gesellschaft. Und wir brauchen es umso mehr. Deswegen finde ich diesen Punkt absolut wichtig, dass wir viel stärker, also in unserer Erziehung, in der Ausbildung und auch von staatlicher Seite, diese Fähigkeiten fördern sollten. Der zweite Punkt, aber auf den ich hinausgehe, ist, es gibt ein zweites neues Phänomen, das vorantike Gesellschaften so nicht kennen, und das ist der Staat. Und ich begnüge mich jetzt einfach mal mit der Feststellung, dass wir sind ein Staat, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Staat, und dieser Staat hat eine Verfassung. Das berühmte Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und ich will das jetzt zunächst mal einfach mit der Feststellung bewenden lassen, zu sagen, diese Verfassung ist im Blick auf unsere Fragestellung ein herausragendes Dokument. Es ist nämlich vor allem in seinem ersten Teil, ersten 20 Paragraphen, ein Bündel von Regelungen, von Gesetzen, von Vorschriften, von Rechtszuschreibungen, die allesamt nichts anderes zum Ziel haben, als das gelingende Zusammenleben, das friedliche Zusammenleben in diesem Land, in dieser Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten. Da zählt natürlich an erster Stelle, und das hat Herr Brahms auch richtig gesagt, da zählt natürlich, nicht weil ich das jetzt gut finde, sondern weil unsere Verfassung das vorgibt, an erster Stelle die Achtung der Menschenrechte. Und zwar will ich aus aktuellem Anlass mit Deutlichkeit hinzufügen, die Achtung der Menschenrechte ist erstens nicht etwas, was der Staat bewerkstelligt, sondern was auch den Staat verpflichtet. Ja? Also der Staat hat in keiner Situation das Recht, sich über das Recht und über Recht und Gesetz zu stellen. Sondern wie mit Recht gesagt worden ist, gerade in der Bundesrepublik, muss sich jede staatliche Instanz, wenn es darauf ankommt, vor dem Verfassungsgericht in ihrem Handeln verantworten. Und das ist eine unglaubliche Errungenschaft. Ja? Niemand steht über, im Prinzip über dem Gesetz. Also wir sind im wirklichen Sinn ein Rechtsstaat. Und es gibt keine Situation, auch nicht den Terrorismus, der es dem Staat erlaubt, sich einfach über Grundrechte und Menschenrechte hinwegzusetzen und zu sagen, ja, da muss man mal die Augen zudrücken. Ja? Also, Sie kennen diese Probleme alle, die Vereinigten Staaten haben das getan und es ist ihnen nicht gut bekommen, zu sagen, ja, nach 9-11, ja, wir sind bedroht, das ist ein Krieg, wir müssen diesen Krieg führen und wir müssen ihn gewinnen und da ist jedes Mittel recht. Wir entziehen Leuten, die wir in Verdacht haben, jedes bürgerliche Recht. Wir schicken die nach Guantanamo, ein rechtsfreier Raum, das muss man sich wirklich klar machen, auf dem alles erlaubt ist, einschließlich Folter. Das ist aus unserer Sicht, bundesdeutschen Sicht, völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Und Gott sei Dank setzt sich diese Einsicht allmählich auch in den USA wieder durch. Also das ist eine Basisvoraussetzung für all das, was wir hier diskutieren. Der Staat, der heute in einem hohen Maße regelungsmäßig Vorschriften, Verbote und so weiter erlässt, in unser Leben, in unser aller Leben eingreift, muss sich selber an seine eigenen Gesetze halten. Und das betrifft vor allem solche Konfliktlagen, in denen es um Menschen, um Menschenwürde, um die Achtung von Menschen geht. Und das gilt ausnahmslos für jeden Menschen. Noch der größte Verbrecher in diesem Land hat das Recht auf ein anständiges Verfahren, er hat das Recht darauf, im Gefängnis anständig behandelt zu werden und, und. Ja? Wenn wir das verwirklichen könnten auf der Welt, dann wäre nicht nur Deutschland noch friedlicher, sondern es wäre auf der ganzen Welt ziemlich friedlich. Ja, obwohl das nicht heißt, dass es nicht Probleme gibt und dass es auch nicht Gewalt gibt. Dazu am Schluss dann, das sage ich dann aber in dem kleinen Part, also ein Kommentar, da habe ich ein bisschen eine andere Auffassung, wie das Herr Brahms mit dem Stichwort Bonhoeffer gesagt hat. Also das Verhältnis von Frieden und Sicherheit, das finde ich, sehe ich etwas entspannter, als das der Bonhoeffer getan hat. Aber das lasse ich jetzt mal aus. Dankeschön.
Das Zweite ist, ich hatte ja gesagt, der Frieden ist zerbrechlich und ich sehe, dass die Kirchen, egal ob evangelisch oder katholisch, einen erheblichen Anteil daran haben, dass der Gewaltverzicht, die Rückzug bei der Zurückbringung von Gewalt, bei der Kritik an Gewalt. Aber ich würde gerne wissen, in der aktuellen Diskussion, wo wo jetzt im Wahlkampf Frieden überhaupt keine Rolle spielt und Sicherheit eine ganz große Rolle spielt, ob die Kirchen merken, auch ob da Gegenwind da ist, wie sich das bemerkbar macht, ob vielleicht auch die Denkschrift zum gerechten Frieden mit dem Leitbild des gerechten Friedens, ob das nicht auch doch in Frage gestellt wird. Ich habe das Gefühl, das ist nicht sicher, sage ich mal so, oder nicht? Das ist, an dieser Baustelle muss auch noch gearbeitet werden. Aber was mein dritter Punkt ist, ja, das ist eine Bitte eigentlich, gemeinsam darüber nachzudenken. Wunderbar, Grundgesetz, dem Frieden in der Welt dienen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was gegenwärtig im Mittelmeer geschieht, mit unserer Zustimmung, dass Menschen ertrinken lassen, das widerstrebt allem, was man für gut erklären kann. Da ist Widerstand notwendig. Ich habe einen Neffen, der auf einem dieser Schiffe da Flüchtlinge rettet und nun werden sie behindert und so weiter. Sie kennen das alles aus den Zeitungen. Aber das ist ein Moment, das dürfen wir eigentlich nicht hinnehmen, wenn wir uns nicht lächerlich machen wollen mit dem Grundgesetz. Insofern, was kann man, also ich sehe, ich arbeite ja auch zusammen mit Flüchtlingen und betreue auch einige im Kirchenasyl. Das ist gut, aber es reicht nicht. Was nun?
Ich versuche mal antworten und stelle dann auch noch mal eine Frage. Ja. Können wir das ein bisschen hin und her spielen? Also, Sie fragen nach biblischen Geschichten. Also, ich nehme mal zwei sozusagen biblische Geschichten, die jedenfalls die Streit- oder die sensible und Streitkultur sozusagen beschreiben oder Prozesse beschreiben, die nicht sozusagen mit Versöhnung enden. Also zum Beispiel die Geschichte von Abraham und Lot. Die endet eben nicht damit, dass sie sich sozusagen versöhnlich irgendwo gemeinsam leben, sondern die verschiedenen Geschichten enden so, dass sie sich schiedlich friedlich trennen. Der eine geht dahin und der andere geht dahin. Damit sie sich sozusagen nicht widerstreiten und das in Konflikt landet. Also auch die Lösung einer schiedlich-friedlichen Trennung gibt es in biblischen Geschichten. Und die zweite Geschichte ist sozusagen die Dauerkonfliktgeschichte zwischen Jakob und Esau. Das ist eine so spannende Geschichte, also von dem geklauten Segen über den Konflikt, die Flucht, das Nachsetzen, den Befürchten. Und dann kommen sie plötzlich in einer Szene zusammen, die immer wir so als Versöhnungsszene interpretieren. Aber es ist ganz sensibel. Der eine kommt und will, der stellt sozusagen seine Familie nach vorne. Sozusagen, man könnte sagen, als menschliches Schutzschild oder wie man das interpretieren kann. Der andere reagiert darauf. Und dann kommen sie auch zu einem Ausgleich versuchen, dass der eine versucht, den ein bisschen zu besänftigen. Und dann sagt der andere, nee, will ich aber nicht. Also auch das ist eine Geschichte mit sehr unterschiedlichen Konfliktsituationen und eine sehr sensible erzählte Geschichte. Also von daher gibt es durchaus in diesen Geschichten sehr unterschiedliche Ebenen, und an denen man sozusagen genommen mit in geronnener Sprache und Geschichte und Erzählung Konfliktgeschichten nacherzählen kann, die jetzt nicht einfach nur so nach dem Motto Streit und Versöhnung enden oder laufen. Das ist so die erste Antwort. Das zweite ist ja, wir sind ja in der EKD im Moment in Prozessen, in denen wir sehr genau merken, dass die Denkschrift aus dem Jahr 2007 nicht alle Fragen mehr beantwortet, hat sie vielleicht noch nie getan, aber sozusagen die Situation ist noch komplexer geworden, einfach in den Jahren seitdem. Wir haben an der Forschungsstätte der Evangelischen Studienstiftung ja einen Forschungsauftrag mit sehr vielen friedenspolitischen Konsultationen zu unterschiedlichen Fragen. Wir wollen keine neue Denkschrift schreiben, aber zum Beispiel, was in der Denkschrift steht, über die internationale Rechtsordnung, ist doch ein sehr positives Bild. Ja, fast positivistisch. Ja, so funktioniert es eben nicht. Das ist ein sehr hohes Idealbild. Wir wissen heute, dass die UNO und die internationale Rechtsordnung viel komplexer ist, viel mehr der Reformbedarf und sozusagen keine Antwort ist mehr auf alle Fragen heute. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo wir sehr genau wissen und wir merken, ich merke das in der EKD, dass es zwei Richtungen gibt, die sich widerstreiten. Die einen ziehen die Konsequenz und sagen, wir müssen eigentlich pazifistischer werden und die anderen sagen, wir müssen aber politisch anschlussfähig werden in komplexen Situationen und können nicht mehr so einlinig antworten aus einer pazifistischen Position.
Aber
was gemacht wird. Das ist, naja, aber es gibt sozusagen Strömungen, die schon im Streit und miteinander liegen. Das ist nicht so eindeutig sozusagen zu beantworten. Das hat aber auch was mit der Komplexität zu tun. Und das dritte Thema ist in der Tat Flüchtlinge. Wir haben gerade als Kirchen einen Hilferufbrief bekommen der italienischen Kirchen, der Waldenser und anderer Kirchen, die sich zusammenschließen, die eine mit wenigen Mitteln, mit kleinen Strukturen eine unglaubliche Arbeit leisten. Das ist unglaublich beeindruckend, wie die sozusagen Flüchtlinge helfen, unterbringen, unterstützen, wenn die ankommen und die um Hilfe gerufen haben, die Gemeinschaft der evangelischen Kirche in Europa. Wir versuchen das gerade irgendwie weiter zu verbreiten in der EKD. Wir tun auch schon ganz viel, aber das sozusagen, das ist das eine, dass wir sozusagen die Solidarität irgendwie stärken müssen. Und das andere ist, dass wir natürlich über unsere Bevollmächtigten bei der Bundesregierung dauernd auf den sozusagen deren Politik auf den Füßen stehen und sagen, das, was da geschieht, die Bundesregierung ist ja noch diejenige in Europa, die sich am ehesten dafür einsetzt, dass es eine europäische Lösung gibt. Aber dass sie es noch mehr tun könnte und dass sie nicht sozusagen einseitig auf Frontex setzt, sondern auf europäische Abkommen, die auch sozusagen Italien unterstützen, das ist sozusagen, da stehen wir dem dauernd auf den Füßen. Auch aus der eigenen Erfahrung natürlich unserer kirchlichen Arbeit mit Flüchtlingen und mit Asylverfahren, mit Kirchenasyl, die ganz viel den Hintergrund haben, Dublin II. Ja, also das wird immer sein, wo wir haben sozusagen mit Situationen zu tun, die so danach schreien, dass es eine Lösung gibt, eine europäische Lösung. Und deswegen stehen wir da dauernd auf der Matte. Ich habe zwei Fragen, sozusagen eine an Sie, Frau Pfiffenbach, und eine an Sie, Herr Stolle. Das eine ist, Sie haben in dem dritten Punkt von der Einsturzgefahr gesprochen. Ich habe jetzt rausgehört, das ist sozusagen, Sie sagen vor allem, dass es präsent ist, auch durch die Medien. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr hören. Ist das sozusagen, ist das, also was, wodurch ist wirklich die Gefahr gegeben, diese Einsturzgefahr? Weil es ist auch komplex. Und deswegen würde ich dem gerne noch mal ein bisschen nachgehen. Wo liegen im Moment die Gefahren eigentlich? Und an Sie, Herr Stoppel, Sie haben so stark die Rolle des Staates und der Verfassung, also zu Recht der Verfassung, betont. Meine Frage ist an der Stelle, der Staat sind wir. Und es geht also dem Staat oder der Verfassung und der Politik oder den Verantwortlichen zu trauen oder zu vertrauen, dass sie das sichern, ist sozusagen vielleicht auch ein bisschen zu einlinig und einseitig. Die Politik merkt es ja selber, dass sie in höchster Weise auf die Zivilgesellschaft angewiesen ist. Ich habe selten so viele Beteiligungsprozesse erlebt wie in den letzten Jahren. Weißbuch, Leitlinien, die Fragen geradezu dauert danach, dass die Zivilgesellschaft sich sozusagen einmischt, dass sie mitbeteiligt. Ich halte das für eine ernsthafte Angelegenheit, für einen Ausdruck der Ratlosigkeit und für einen Ausdruck der Sicherung ihrer eigenen Politik. So eine Mischung. Ja, also weiß man nicht genau, werden wir da totgelobt als Zivilgesellschaft, indem wir uns beteiligen sollen, oder ist es eine echte Beteiligung und Partizipation? Aber sozusagen die Rolle der Zivilgesellschaft, nochmal das Vertrauen auf den Staat, ja, auf Verfassung und auch zu Recht darauf, das zu einzufordern, das ist die eine Seite, aber irgendwie, ich habe immer den Eindruck, ja, so fassen wir uns an die eigene Nase, wie gelingt es uns eigentlich als Gesellschaft, als Zivilgesellschaft an der Stelle uns auch an die Nase zu packen und wie gelingt eine Motivation und Beteiligung, Sie haben es Partizipation gesagt.
Also ganz kurz auch zu den drei Fragen, die Frau Birkenbach gestellt hat. Ich ergänze die zwei alttestamentlichen Beispiele noch ein neutestamentliches. Und das ist mir also fast das Wichtigste, weil es also eine wirkliche Weichenstellung, eine fundamentale Weichenstellung in der frühen Christenheit betrifft. Und das ist die Auseinandersetzung zwischen Paulus und Petrus und der Jerusalemer Gemeinde über die Frage, ob jemand, der Christ werden will, ne, die jüdischen Gesetze akzeptieren muss, also zum Beispiel die Beschneidung, die Tischvorschriften und so weiter, oder ob die Taufe allein genügt. Und Sie wissen immerhin so viel, wenn wir heute in der Christenheit herumschauen, sieht man, dass der Paulus gewonnen hat. Heute in der ganzen Christenheit, in allen unterschiedlichen Konfessionen, ja, ist die Taufe das Einzige, was man tun muss, um Christ zu werden. Man wird getauft. Und sonst nichts. Ja? Also, dass die Katholen dann vielleicht sagen, am Freitag soll man nichts anderes als Fisch essen, das ist, das kann man beiseite stellen. Das ist im Vergleich mit der Taufe belanglos. Ja? Das ist eine welthistorische Entscheidung. Betrifft nicht nur die Christenheit für sich, sondern die ganze Geschichte hätte eine andere Entwicklung genommen, wenn das anders entschieden worden wäre. Nun ist das aber ein Konflikt. Es ist ein ernsthafter Konflikt. Und, ne, und der Paulus sagt selber in der einen Stelle, wo er seine Sicht des Konflikts darlegt, muss man auch unbedingt hundertprozentig trauen, ja. Aber erstmal sagt er, er ist nach Jerusalem gegangen, ich habe dem Paulus ins Gesicht widerstanden. Ja, dem Petrus. Ja? Und der Petrus ist in der Tat nicht irgendwer. Ja? Das ist nicht irgendeiner unter vielen, sondern das ist eine Führungsfigur. Und der Paulus hat kein Problem damit zu sagen, das ist mir wurscht. In dieser Sache, ja, gibt es Konflikt. Und dann setzt er sich in gewisser Weise durch. Es ist eine typische Kompromisslösung, ja? Sozusagen eine befriedende. Aber sie hilft am Ende nicht, weil der Paulus relativ kurz danach sich total empört, dass die Jerusalemer sich nicht halten an diesen Kompromiss. Ja, er fühlt sich hintergangen. Das heißt, also man sieht schon, in der allerfrühesten Christenheit hat es Konflikte gegeben. Es hat, das will ich jetzt nicht ausführen, auch sowas wie Konfliktlösungsmechanismen gegeben, zum Beispiel diese berühmte Apostel. Versammlung in Jerusalem läuft nach ganz bestimmten Vorschriften ab. Das ist nicht einfach, die kommen zusammen und dann sagt jeder, was er so denkt, sondern es gibt sozusagen eine Hierarchie und dann wird eine Entscheidung getroffen. Und zum Dritten muss man sagen, das sind alles keine Heiligen, sie finden einen Kompromiss, aber der trägt auch nur begrenzt. Und die Frage ist deswegen interessant, ich sage sie nur, ich sage dazu nichts. Warum setzt sich am Ende dann die paulinische Strategie durch und die Judenchristen verschwinden praktisch? Ja, wir kennen heute praktisch keine Judenchristen mehr, so wie es damals, die ersten Christen waren Judenchristen und nicht andere, sondern Judenchristen. Und diese Gruppe stirbt gewissermaßen aus. Was übrig bleibt, sind die Heidenchristen. Wir, ja, wir sind Heidenchristen. Wenn man in der damaligen Terminologie das beschreiben, wie sind wir alle Heiden. Also das ist ein berühmter Konflikt, das ist vielleicht der folgenreichste Konflikt in der Kirchengeschichte. Und er ist so lala ausgegangen. Ja? Also irgendwie setzt sich der Paulus durch, aber man kann jetzt nicht sagen, dass das sehr konstruktiv war, wie das gelaufen ist, sondern das hat sich dann so ergeben. Zweitens, die Rolle der Kirchen, da will ich gar nicht weiter sagen, also das, was Herr Brahms gesagt hat, gilt Mutatis Mutandis auch für die katholische Kirche. Ja, ich darf sagen, weil ich da ein bisschen beteiligt bin, wir sind also heftig dabei zu überlegen, zu studieren. Es gibt also seit 2 Jahren Überlegungen, ob man noch einen dritten Friedensbrief der Bischöfe schreiben soll oder ob, was Herr Brahms gesagt hat, spricht ein bisschen in diese Richtung, ob man nicht sich eingestehen muss, dass die ganze Situation so komplex ist, dass man nicht erwarten sollte, dass die Bischöfe in einem Dokument da irgendwas Schlaues zu sagen, sondern vielleicht muss man das sozusagen sortieren, aufteilen und in anderer Weise gesellschaftlich, politisch Stellung nehmen dazu. Aber ich darf sagen, wir sind da ziemlich heftig dran, bis hin zur Flüchtlingsproblematik. Zur Flüchtlingsproblematik selber sage ich wieder nur einen Aspekt. Ich muss auch da sagen, ich finde das komplizierter, als es gemeinhin dargestellt wird. Zunächst mal ist völlig klar, kein Mensch und auch kein Christenmensch kann hinnehmen, einfach was da im Augenblick passiert. Das ist völlig inakzeptabel. Aber wie man das praktisch und politisch ändern kann, das finde ich nicht ganz einfach. Denn zunächst mal ist festzuhalten, es gibt keinen Staat auf dieser Welt, der sozusagen nur offene Türen hat. alle Staaten nehmen sich das Recht raus, zu entscheiden, wen sie reinlassen, wen sie einbürgern wollen oder wen nicht. Deswegen ist die erste Frage, worauf beruht eigentlich dieses Recht? Das ist, ich denke, sehr rechtbezogen. Und ich denke, auf Dauer, da uns diese Flüchtlingsproblematik wirklich noch über Generationen erhalten bleiben wird, wenn die Welt sich nicht ganz grundlegend ändert, müssen wir auch dauerhafte Lösungen finden. Und solche Lösungen können, nach meinem Dafürhalten, nicht als Ausnahmeregelungen sein, wie das Kirchenasyl. Das ist ein Notbehelf. Und es ist rechtlich gesehen, muss man sagen, ein sehr heikler Notbehelf, weil ich grundsätzlich den Rechtsgelehrten zustimme und sagen auch gelegentlich Politiker, ein Rechtsstaat wie die Bundesrepublik Deutschland kann eigentlich keinen rechtsfreien Raum dulden. Oder dulden, dass eine Gruppe sich ein Sonderrecht herausnimmt. Ja? Und in diesem Fall ist das ein Stück weit ein Sonderrecht. Ich finde das christlich legitim. Man muss nur wissen, was man tut und welche Grenzen das hat. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir mit dieser Problematik europäisch wie national fertig werden, ohne dass wir uns durchringen zu grundlegenden rechtlichen Lösungen und Verfahren dieses Problems. Und da ist ein Ansatzpunkt, den nenne ich jetzt nur, ist in meinen Augen die Frage, in welchem Verhältnis steht eigentlich das Staatsbürgerrecht? Ja, also das Recht, in diesem Staat zu leben, all das auch in Anspruch nehmen zu können und zu dürfen, was dieser Staat bietet, ne, von finanziellen Hilfen bis zu Rechtsschutz und dergleichen mehr. Und der Frage, dass es, ich nenne das jetzt mal, ein Erdbürgerrecht geben muss. Also, ne, wenn wir sagen Menschenrechte, dann bleibt das in einer Welt, die durchweg in Staaten aufgeteilt ist, bleibt das ein sehr hilfloses Instrument angesichts derer, die keinem Staat angehören. Das Problem haben wir schon seit langem. Ne? Die Zigeuner sind eine alte Gruppe, die mit diesem Recht zu kämpfen hat. Die Beduinen in Afrika, die durch die Staatengrenzen, die da eingezogen werden, sind durch die Kolonialmächte sehr häufig, ja, völlig entwurzelt worden sind und keinem Staat angehören. Was macht man mit diesen Menschen? Haben die eigentlich keine Rechte? Und die Antwort kann ja nicht sein, nein, die haben keine Rechte. Wenn man aber sagt, sie haben Rechte, dann muss man das in Beziehung setzen zu dem, was sie als Staatsbürger an Rechten haben oder auch nicht haben. Und insofern, meine ich, muss man auf sowas hinaus wie ein sozusagen planetarisches, kosmopolitisches Bürgerrecht, das jedem Menschen bestimmte Rechte zuweist, und zwar auch im Verhältnis zum Staat, ja, zu den einzelnen Staaten. Ob das dann impliziert, dass ich als Bürger X oder als Nichtbürger, als Staatenloser, mir frei aussuchen kann, ich möchte jetzt in Norwegen leben und Norwegen ist verpflichtet, mich aufzunehmen als Bürger, da bin ich schon wieder ein bisschen ratlos. Ja, da wird es dann echt kritisch. Aber trotzdem bin ich überzeugt davon, in dieser Richtung müssen wir weiterdenken. Alles andere sind Notlösungen und Übergangslösungen. Die Frage von Herrn Warm, also Staat und Zivilgesellschaft, ich plädiere überhaupt nicht für ein unheimliches Vertrauen auf den Staat, ehrlich überhaupt nicht. Und zwar deswegen, weil ich tatsächlich überzeugt davon bin, was Sie auch gesagt haben, der Staat, das sind wir. Ja, also unter modernen Verhältnissen ist das gar nicht anders denkbar. Nichtsdestotrotz gibt es eine Differenz zwischen dem Staat und uns allen. Der Staat tritt uns eben auch in gewisser Weise gegenüber. Ja, also wir begegnen uns nicht einfach immer nur uns selber, wenn wir dem Staat begegnen. Also da gibt es eine Differenz. Und deswegen gehört es zu den Bürgerpflichten in einem Staat, sich auch mit dem staatlichen Handeln auseinanderzusetzen. Ja, also bloß darauf zu vertrauen, dass der Staat es dann schon irgendwie machen wird, ist in vielerlei Hinsichten völlig verkehrt. Ja, nicht nur, weil wir viele Dinge, das was wir zum Beispiel mit Nachbarschaftshilfe meinen, ja, da kann ich nicht mehr auf den Staat warten. So, wenn mein Nachbar in Not ist, dann bin ich gefragt als Nachbar. Ja, oder meine Geschwister, da kann ich mich immer nach dem Staat rufen. Aber selbst dort, wo also der Staat sozusagen eine Aufgabe hat, müssen wir dem Staat helfen, unterstützen. Das tun wir zum Beispiel, indem wir Ehrenamt ausbilden, Ehrenämter. Ohne das würde unsere Gesellschaft überhaupt nicht funktionieren. Und wir müssen es nicht zuletzt dadurch, dass wir dem Staat und den staatlichen Organen immer auf die Finger gucken und danach fragen, stimmt das eigentlich mit dem zusammen, was das Recht und das Gesetz in unserem Staat eigentlich erwarten lassen dürfen, was wir von euch erwarten dürfen. Ja, und deswegen gehört Kritik am Staat und Kritik am staatlichen Handeln zur Bürgerpflicht hinzu. Ja, niemand von uns darf sich zurücklehnen und sagen, ja, wird schon irgendwie gehen. Ne? Also die Werke wird schon richten. Nein, das ist unsere Sache. Auch dort, wo der Staat etwas tut, was ich gar nicht tun kann, was wir auch nicht in gemeinsamer Anstrengung tun können, bleibt es trotzdem unsere Pflicht, danach zu gucken, ob das alles recht und gesetzt ne, erfüllt. Und uns unter Umständen zu Wort melden oder einklagen vor Gericht gehen und den Staat also zur Rechenschaft verpflichten. Also in diesem Sinn, ja, ein bedingtes Vertrauen zum Staat finde ich schon, aber kein unbedingtes Vertrauen in nichts, egal was. Wir wissen das. Der Staat wird von Menschen gemacht und da können die schlimmsten Sachen passieren, solange niemand aufsteht und sagt, stopp. Ja, so geht das.
Ja. Herzlichen Dank. Es wird dringend eigentlich Zeit, die Diskussion zu öffnen, aber ich habe auf meinem Zettel noch eine Einsturzgefahr stehen. Eine Rückfrage noch an Frau Professor Birkenbach war. Was ist Einsturzgefährdet oder welche Einsturzgefahr?
Einsturzgefahr gibt es an jeder Stelle. Wenn wir das weiter, ich glaube, man muss unterscheiden, um jetzt noch eine Kurve zu was anderem zu kriegen, weil ich kann das andere nicht beantworten, bevor ich das nicht losgeworfen bin. Wenn wir Flüchtlinge ertrinken lassen, dann können wir das nicht rechtfertigen damit, dass die Flüchtlingsproblematik komplex ist. Hier geht, also da verfällt das, was wir Würde des Menschen nennen. Und da sehe ich eine Gefahr, damit verfällt sozusagen der Anspruch des Grundgesetzes. Mir fällt es schwer, oder ich habe es erlebt in Diskussionen mit Flüchtlingen, dass einer, als wieder vom Boot gesunken war, voller Verzweiflung gesagt hat, warum erschießt ihr euch mit uns nicht, wenn ihr uns nicht wollt? Das ist schwer zu erklären, wieso unser Grundgesetz etwas Wichtiges ist, wenn wir das geschehen lassen. Dazu müssen wir uns positionieren.
Aber verpflichtet uns das Grundgesetz? Wozu verpflichtet uns das Grundgesetz genau? Es verpflichtet uns ganz sicher davor, ja, oder es verpflichtet uns dazu, ertrinkende Menschen zu retten. Das gilt im Schwimmbad genauso wie im Mittelmeer.
Ja.
Aber was ist denn danach? Und wozu verpflichtet uns das Grundgesetz dann? Und da
das, das ist richtig. Aber ich sage, es sind zwei Probleme. Ich bin sehr für komplexes Denken als Wissenschaftlerin, aber manchmal möchte ich doch auch das fokussieren. Aber da haben wir vielleicht einen Dissens. Wo ist das noch ein Einsturzgefährdet? Ich will noch ein Beispiel nennen. Ich habe heute Morgen in unserem schönen Hamburger Abendblatt gelesen, Hamburger Polizei nimmt Palästinenser fest, Terrorverdacht. Was erfahren wir in dem Artikel? Es ist passiert, da ist einer festgenommen worden, der möglicherweise, und damit ist möglicherweise eine weitere terroristische Messerattacke verhindert worden. Was ist passiert? Ein Stadtteilpolizist hat sich in der Unterkunft aufgehalten, ein Mann hat im Nebenzimmer randaliert, man hat ihn beruhigt, er hat sich zurückgezogen und er taucht blutverschmiert wieder auf mit einem Messer in der Hand und er hat sich selbst zahlreiche Schnittverletzungen zugefügt. Die Polizisten nehmen ihn in Gewahrsam, ein Rettungswagen bringt ihn ins Krankenhaus und da wird er auch zwangseingewiesen. Was wissen wir über den Mann? Er ist ein Palästinenser, irgendwie 27 Jahre alt, als Flüchtling anerkannt. Er war der Polizei wegen Eigentums- und Gewaltdelikten bekannt. es sollte ein psychologisches Gutachten über ihn erstellt worden, das ist nicht geschehen. Ich frage mich, wo waren die Sozialarbeiter, wo waren die Psychologen? Jetzt ist die Polizei schuld, die polizeilichen Ermittlungsbehörden, die da nicht irgendwie genügend Papiere geprüft haben oder so etwas. Das ist sozusagen ein Schuldiger gefunden. Aber in Wirklichkeit hat hier Gewaltprävention versagt. Wenn wer in solchen Verhältnissen wohnt, da ist natürlich jeder Mensch anfällig. Jedenfalls hat, nach dem, was man hier weiß, niemand mit dem Mann gesprochen. Der hatte keine Chance, seine Bedürfnisse zu artikulieren. Aber in der Zeitung steht, ein terroristischer Angriff ist verhindert worden. Eine solche Wahrnehmung gefährdet den inneren Frieden. Also da wird Politik mit dankenswerterweise hat da ein Flüchtling oder ein Palästinenser ein Messer in der Hand gehabt und nun können wir damit Politik machen. Das ist also dieses Politikmachen mit Gewalt, darin sehe ich einen Punkt Einsturzgefahr, wie gesagt, das ist an allen Stellen. Wir ziehen uns zurück. Wir wollen mit denen nichts zu tun haben, die verspürt durch die Gegend laufen. Ich arbeite an der Schule ohne Grenzen in Hamburg und haben das so gegründet. Und hatten wir neulich auch einen, der kam uns auffällig vor. Aber da sind genügend Lehrer da oder erfahrene Menschen, Ehrenamtliche da, die sagen, Mensch, mit dem müssen wir jetzt mal zu einer Beratungsstelle gehen. Da brauchen wir keine Polizei mehr. Das ist unsere Aufmerksamkeit. Da hat jemand etwas zu sagen. Also jemand, einen Menschen, der sich selbst verletzt, als Attentäter bezeichnen kann, gehört auch schon was zu. Aber vielleicht ist der Weg nicht sehr hart. Ich weiß es nicht. Ich schicke jedenfalls also das ein Beispiel dafür, wie wir mit Gewalttaten umgehen. Und jetzt kommt natürlich die Forderung, da muss abgeschoben werden und so weiter. Da wird er natürlich nicht besser.
Aber ich würde ehrlich gesagt als erste Adresse von rechtlichen Anklagen durch die Zeitung da nehmen. Das ist unverantwortlicher Journalismus.
Ich will ja nicht über die Anklagen, wir müssen es ja verändern.
Ich finde, in diesem Fall muss man sagen, das ist nahe an kriminellen Machenschaften. Weil das, was als Sachverhalt da im Artikel selber geschildert wird, hat mit der Überschrift nichts zu tun. Ja, wenn ich das so höre, ist es ein mitleidenswerter Mensch, der in einer Notlage zunächst mal Gewalt gegen sich selber richtet. Und das hat mit dem, was wir unter Anschlag oder Attentat oder Islamismus oder so überhaupt nichts zu tun. Deswegen ist diese Titelung in meinen Augen unbeantwortet. Ja, und das ist in der Tat, das ist Stimmungsmache. Das ist der politische Kern des Ganzen. Was Stimmungsmache, da können sich Politiker dann wieder drauf berufen und sagen, ja, die Bevölkerung, die sieht das so.